Uschi die Waschlappen. Für Peter den...
Stopp! Riskieren Sie keine Freundschaften. Schenken Sie lieber großes Kino. Mit der Paycard und den Kinogutscheinen vom Cinecittà machen Sie große und kleine Filmfreunde glücklich.
Und für Jutta die Häkeldeckchen.
Kinogutscheine und die Paycard erhalten Sie unter www.cinecittà.de und im Cinecittà sogar noch am 24. Dezember.
Woo! Bald gibt es die Amazon Black Friday Woche Angebote. Und du kannst bei vielen Dingen bis zu 40% sparen. Von Elektronik und Haushalt bis Spielzeug, Kosmetik und noch mehr. Aber sowas von woo! Entdecke die Black Friday-Woche-Angebote von Amazon. Ab Donnerstag. Diese Angebote sind so woo!
Radio F aus dem Funkhaus Nürnberg.
Auf UKW und DAB+.
Über Ihren Smart Speaker wie Alexa.
Auf unserer Website.
Und über die kostenlose Radio F App. Die Radio F Nachrichten. Franken um 20 Uhr.
Ich bin Erik Ganasch. Die SPD will in Kürze ihren Kanzlerkandidaten festlegen. Parteichef Klingbeil kündigt im Podcast der Bild eine zügige Entscheidung an, nennt aber keinen genauen Zeitpunkt. Spätestens Ende November muss die Entscheidung fallen, dann plant die SPD ihre Wahlsiegkonferenz. In der Partei wird neben Kanzler Scholz auch Verteidigungsminister Pistorius als möglicher Kandidat gehandelt. Krise in der Automobilindustrie. Volkswagen wird morgen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft zu Verhandlungen zusammenkommen. Der Betriebsrat von Ford hat heute ebenfalls erbitterten Widerstand angekündigt gegen den geplanten Stellenabbau beim US-Autobauer. Ford will bis Ende 2027 fast 3000 davon in Deutschland streichen, vor allem im Kölner Werk.
Es wird bei Ford in Köln wahrscheinlich eine Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie es sie vorher noch nicht gegeben hat, so der Betriebsrat. Einen solchen Stellenabbau werde man nicht unterstützen. Außerdem gäbe es eine Betriebsvereinbarung, nach der betriebsbedingte Kündigungen für die nächsten Jahre ausgeschlossen sind. Ford aber muss sparen, genau wie andere Autobauer in Deutschland. Denn die Menschen kaufen kaum E-Autos, aber genau die werden im Kölner Werk hergestellt. Madeleine Gehrig, Nachrichtenredaktion.
Gut 5 Monate nach der Wahl kann die EU-Kommission unter Präsidentin von der Leyen voraussichtlich wie geplant am 1. Dezember starten. Die wichtigsten Fraktionen im EU-Parlament haben sich darauf verständigt, der Besetzung der Spitzenposten zuzustimmen. Die finale Abstimmung im Parlamentsplenum steht zwar noch aus, gilt aber als Formsache. Der letzte deutsche Castortransport aus Frankreich ist am Zwischenlager Philippsburg bei Karlsruhe eingetroffen. Damit hat Deutschland seine Verpflichtung erfüllt, alle Atomabfälle aus der Wiederaufbereitung zurückzunehmen. Der Zug war am Dienstag in Frankreich gestartet und über das Saarland und die Pfalz nach Baden-Württemberg gefahren. Trotz Protesten von Atomkraftgegnern verlief der Transport ohne Zwischenfälle. In den nächsten Tagen werden die 4 Behälter ins Zwischenlager gebracht. Zum Tennis. Das deutsche Davis-Cup-Team um Kevin Krawitz aus Coburg steht im Halbfinale. In Malaga setzten sich die DTB-Männer mit 2:0 gegen Kanada durch. Damit musste Krawitz nach den Siegen von Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff im Einzel nicht in einem entscheidenden Doppel antreten. Nächster Gegner sind die Niederlande. Deutschland hat den Davis-Cup zuletzt vor 31 Jahren gewonnen.
Die Radio F Nachrichten. Jetzt das Wichtigste aus Franken.
Gute Stimmung am mittelfränkischen Ausbildungsmarkt. Über 7600 Ausbildungsstellen konnten in diesem Jahr bislang besetzt werden, heißt es von der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken. Für alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen oder mit der aktuellen Ausbildung unglücklich sind, hat Stefan Kastner von der Nürnberger IHK einen Tipp.
Wir haben nächste Woche eine Veranstaltung, 28. November, die IHK Azubi Challenge. Da geht es um den Start im nächsten Jahr. Aber es wird auch im Januar wieder eine Nachrückerbörse geben. Das heißt, auch jetzt kann man durchaus noch in der Ausbildung erfolgreich durchstarten.
Mehr Infos rund um die Beratungsangebote der IHK gibt's auch auf unserer Website.
Radio F. Wetter.
Tiefstemperaturen um den Gefrierpunkt erwarten wir heute Nacht. Dazu kriegen wir einen meist bedeckten Himmel. Einzelne Schnee- und Graupelschauer kann es auch noch geben. Die nächsten Tage gibt es auch weiterhin Schneeschauer, aber auch sonnige Abschnitte. Es bleibt kalt bis Freitag, erst ab Sonntag deutlich milder.
Die Radio F Talkshow, vor Ort Spezial.
Und damit einen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik bei Radio F. Gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Immer dann, wenn am Nachmittag der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier bei uns im Nürnberger Funkhaus am Abend die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien, um mit uns die wichtigsten Stadtratsthemen zu diskutieren. Heute ist das ein bisschen anders, denn der Stadtrat trifft sich erst morgen. Aber gleich morgen früh um 9 Uhr geht's los. Der Grund, es geht um viel Geld, 2,4, 2,5 Milliarden zum Ausgeben und zum Einnehmen stehen zur Disposition. Werden wir gleich klären, die Zahlen, über die muss entschieden werden. Und deswegen ein bisschen längere Sitzungstage, glaube ich. Und es wird morgen gleich früh um 9 Uhr begonnen. Wir klären heute Abend im Vorfeld schon mal, wo die einzelnen Parteien ihre Schwerpunkte setzen möchten. Das ist natürlich logischerweise unser erstes Thema. Und dann haben wir noch ein großes und ein ganz kleines Thema. Das große Thema, die Grünen und der Frankenschnellweg. Die Umweltpartei ist dagegen, das ist ja nichts Neues. Jetzt haben die Grünen allerdings vorgestellt, was sie sich stattdessen, statt Frankenschnellweg, vorstellen könnten. Reaktion dazu heute Abend natürlich hier bei uns in Vorort Spezial in unserer Stadtratsrunde. Und dann gibt es noch ein kleines Kästchen, das für viel Wirbel gesorgt hat. Die Frage, wie viel Stadträte braucht es, um die Vorteile einer Fraktion im Stadtrat genießen zu können. Magische Grenze, irgendwie 4 so in der Gegend. Das wird morgen noch mal wohl ohne bürokratischen Überfall im Stadtrat geklärt werden. Position dazu hier und heute bei Radio F. Das waren unsere Themen. Jetzt kommen die Akteure bei uns an den Radio F-Mikrofonen. Heute Abend der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Die Fraktionschefin der SPD, Christine Kaiser. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend auch an den Fraktionschef der Grünen, an Achim Letzko.
Einen schönen guten Abend.
Für Analysen und Kommentare aus dem Pressehaus heute Abend zu uns gekommen. Er ist der zuständige Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und bei nordbayern.de, wenn es um die Rathausthemen geht, bei uns dazu heute Abend, Dr. Marco Puschner.
Schönen guten Abend.
Wolf Stein macht die Sendetechnik, Günther Moosberger, Ihr Gastgeber. Und damit fangen wir gleich mit den Milliarden an, um die es morgen im Stadtrat bei den Haushaltsberatungen gehen wird. Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, arbeitet, soweit ich weiß, für eine große Bank und kennt sich auch mit großen Zahlen gut aus. Welche Summen geht es morgen ab 9?
Ja, insgesamt geht es wieder um Beträge weit über 2 Milliarden Euro, die wir da in unserer Verantwortung auch diskutieren und beschließen werden. Das ist natürlich schon ein großes Paket, was für viele Menschen natürlich auch schwer greifbar ist. Auch für jemanden, der jetzt vielleicht täglich mit Zahlen zu tun hat, ist das schon immer eine Herausforderung. Aber es macht auch wirklich Sinn, dass man sich sehr intensiv beschäftigt. Und wenn man so will, die Vorbereitung auf diese Haushaltsberatungen laufen jetzt seit Juni. Das heißt, jetzt fast ein halbes Jahr haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt. Und deswegen sind wir da auch ganz guter Dinge, dass wir morgen einen Haushalt beschließen, der dann auch genehmigungsfähig ist.
Dr. Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. So die Zahlen genau, wie weiß man, kann man das sagen, wie viel da zur Disposition steht?
Ja, also nach den bisherigen Plänen wird es wohl um 2,5 Milliarden an Erträgen gehen, um 2,6 Milliarden an Aufwendungen, um ungefähr 100 Millionen Netto-Neuverschuldung, was die Gesamtschuldenlast der Stadt natürlich ansteigen lässt. Ja, und um Investitionen von, wenn ich jetzt richtig rechne, dürften es noch 380 Millionen sein im nächsten Jahr, weil man ja einige Posten noch mal rausgenommen hat, um die Summe zu drücken.
Weiß man das, was da noch mal rausgenommen worden ist? Achim Letzko von den Grünen, Christine Kaiser, SPD. Was? Ja, Ladies first.
Ja, wir haben diesmal unseren Haushalt, wie es mein Kollege schon gesagt hat, wir müssen einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen und das ist sehr schwierig, weil wir sehr viele Aufgaben haben und das Geld, über 2,4 Milliarden ist nicht knapp, aber trotzdem muss man Interessensausgleich vornehmen und aus dem Grund haben wir exakt uns den ich bringe jetzt das schwierige Wort, mittelfristigen Investitionsplan, das sage ich einmal so salopp, das sind die Bauprojekte. Und die haben wir angeschaut und geschoben und geschoben und haben das auf mehrere Jahre verteilt, damit die Summen sich besser im Haushalt so sind, dass wir nicht so eine große Last haben. Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Ich würde aber sagen, wir haben das sehr gut gemeinsam hingekriegt. Die CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion haben da wochenlang dran gearbeitet und sind in einem guten Einvernehmen damit rausgegangen. Und das ist jetzt auch abgebildet, was praktisch im mittelfristigen Investitionsplan entschieden wird. So, das andere ist natürlich die Zukunftsinvestitionen. Das geht um unseren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und wir dürfen die sozialen Projekte, den sozialen Zusammenhang müssen wir stärken. Und das ist das Thema, was die SPD-Stadtratsfraktion verstärkt eingegeben hat in diesen Haushalt.
Da sind dann auch ein bisschen die Walter Schatz, der langjährige Lokalchef der Nürnberger Nachrichten, lange Jahrzehnte stellvertretender Chefredakteur bei den Nürnberger Nachrichten, hat an dieser Stelle, wenn er über den Haushalt gesprochen hat, immer gesagt, da kommen dann die Schaufenster-Themen. Werden wir gleich klären. Ist das, worüber wir heute Abend jetzt erstmal sprechen, wenn es um die Schwerpunkte der Anträge der einzelnen Parteien geht, frage ich Dr. Marco Puschner, sind das Schaufensterthemen?
Mir klingt das zu negativ. Ich finde schon wichtig, dass die Parteien ein Profil zeigen. Und die Haushaltsberatungen sind ja der Punkt im Jahr, wo die politischen Kräfte deutlich machen können, wofür sie stehen. Und es wird ja oft auch mal beklagt von außen, dass Rote, Schwarze und Grüne sich zu nahe sind und man da nicht mehr so richtig erkennen kann, wie die Profile sind. Und in den Haushaltsverhandlungen wird es dann doch immer am ehesten vielleicht deutlich.
Fangen wir mit diesem Profil an, bei den Dingen, die die CSU als Schwerpunkt sehen möchte. Habe ich mit ein bisschen Erstaunen bei der Vorbereitung des heutigen Abends festgestellt. Schwerpunkt auf Grün in der Altstadt. Herr Kriegelstein, warum das? Und ich bin ja dann gespannt, was Achim Letzko und was die Grünen als Schwerpunkt dann gesetzt haben.
Ja, wir haben ein großes Ziel für Nürnberg. Wir wollen das Thema Klimaanpassung aktiv angehen. Und da ist für uns das Thema urbane Gartenschau ein ganz wichtiges Projekt. Das heißt, im Jahr 2030 wird in Nürnberg mit der urbanen Gartenschau eine Veranstaltung stattfinden, die zu mehr Grün und mehr Aufenthalts- und Lebensqualität führt. Und wir wollen begleitend dazu auch das Thema Bäume in die Innenstadt bringen. Wir haben viele Plätze und Flächen in der Altstadt, die wenig Grün haben. Ich denke jetzt mal an die Theresienstraße, an Theresienplatz, André Sacharow-Platz. Da sehen wir dringenden Verbesserungsbedarf, aber auch in der Lorenzer Straße, in der Marienstraße. Und deswegen wollen wir begleitend zu diesem Projekt Urbane Gartenschau eben jährlich 200.000 Euro Geld für neue Bäume, für neue Baumstandorte auch bereitstellen. Das die nächsten 4 Jahre. Das heißt, es geht jetzt um 800.000 Euro. Und das sehen wir natürlich als Ergänzung zu unserem Projekt Urbane Gartenschau, sodass wir also beides erreichen können. Ein Projekt, das die Aufenthaltsqualität verbessert, das dazu führt, dass wir hoffentlich insgesamt in der Altstadt wieder neue Impulse setzen und gleichzeitig wirklich auch neue Bäume für die Altstadt bekommen. Das ist unsere Intention.
André Sacharow-Platz, das ist auf der anderen Seite von der Insel Schütt, da wo der blaue Reiter sozusagen steht. Ein Platz aus einer Zeit, wo alles gerne noch, wie man heute sagt, versiegelt worden ist und gepflastert worden ist.
Ja, ich glaube, das ging sogar noch bis vor wenigen Jahren so, dass man bei neuen Plätzen an alles gedacht hat, bloß nicht an Grün. Mhm. Und das ist natürlich auch für die Altstadt ein großes Problem, dass wir einfach zu wenig Flächen haben, die wirklich auch für Bäume sich eignen, sehr viel versiegelt ist. Und deswegen wollen wir auch künftig bei jedem neuen Projekt auch stärker darauf achten, dass wir also das Thema Bäume von Anfang an mit berücksichtigen. Was jetzt spannend ist, ist die Planung für den Obstmarkt. Ich glaube, da ist schon vieles jetzt positiv mitgedacht worden. Aber ich denke, auch zukünftig muss es so sein, egal was wir angehen, wenn wir irgendwann mal den Hauptmarkt angehen, dann finde ich, müssen da auch Bäume mit geplant werden. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir da auch ein klares Zeichen setzen, weil nur dann können wir auch der Klimaanpassung irgendwo gerecht werden und können auch dafür sorgen, dass die Menschen, die in der Altstadt wohnen, die denkt man an erster Stelle, wir haben viele Bewohner in unserer Altstadt, dass die auch wirklich auch im Sommer die Altstadt noch genießen können. Und deswegen glaube ich, ist es notwendig, dass wir da umdenken.
Was sagen die anderen dazu, Christine Kaiser? Was sagen die anderen Politiker dazu? Und vor allem vielleicht kann jemand auch sagen, was sagt die Verwaltung dazu? Weil wann immer wir auch in diesem Kreis über Grün und über Bäume in der Stadt diskutiert haben, hat sich ja sehr schnell die Frage aufgetan, ja, der Baum muss weg, weil unten sonst das Kabel nicht ordentlich läuft.
Ja, also wir, die SPD-Stadtratsfraktion, sehen das in einem ganzen Zusammenhang. Und einfach einen Baum pflanzen, weil man gerne einen Baum pflanzt, geht im Wald, aber geht nicht in einer Innenstadt. Und wir haben, wenn man das im Gesamten betrachtet, Planungen in der Schublade, wo Minimum 100 Bäume bereits drin sind für die Altstadt. Das ist, ich fange mit einer einfachen Aufzählung an, das ist der Obstmarkt mit 42 Bäumen, der schwammstadtmäßig geplant ist, dass das Wasser in Rigolen sich unten sammelt und die Beete und Bäume wieder rückbefeuchtet und dass das Wasser in der Stadt bleibt. Ich führe das jetzt nicht ganz aus, diese Planung, das sprengt völlig den Rahmen.
Ich weiß, Schwammstadt ist ihr
Lieblingsthema. Und dann haben wir den Lorenzer Platz, da haben wir einen Plan für die Königstraße, dann haben wir nagelneu die breite Gasse, ich fange jetzt da an mit dem Kaufhof, der ein Riesenumfeld hat, und diese ganzen Themen müssen unter einer Leitidee zusammengefasst werden. Wir haben die Leitidee Erlebnisraum Altstadt dazu. Und man kann nicht singulär die Projekte betrachten. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch einen, die sind alle nicht gemacht, weil es am Geld mangelt. Wir haben 2012 den Hauptmarkt und den Obstmarkt miteinander in einem Wettbewerb gehabt. Jetzt geht der Obstmarkt los, der Hauptmarkt ist in weiter Ferne. Wir brauchen eine Finanzierung, eine solide dazu. Und deswegen stellen wir uns auch einen Topf vor, der gefüllt wird mit der Tourismus-, Kultur- und Tourismusabgabe, die sogenannte Bettensteuer. Und aus dem kann man 60% ergänzen, aus der Städtebauförderung könnte man diese Projekte umsetzen. Und warum, die Frage steht jetzt sicher im Raum, warum haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht? Ja,
also
Ich beantworte gleich. Es liegt an der Organisationsstruktur, die sehr schwierig ist. Das Wirtschaftsreferat hat die Führung über die Innenstadt. Wir brauchen eine Art Masterplan Innenstadt mit dem Geld versehen, den Topf und dem Geld versehen. Und dann muss abgestimmt zwischen den verschiedenen Ämtern das systematisch durchgeführt werden. Und ich sehe uns als die dazugehörigen Stadträte und die Fraktionen und die Politik dazu, dass wir das steuern müssen. Das ist uns mein großer Wunsch, dass wir das in Zukunft gemeinsam steuern.
Klingt nach großer Nummer, wenn man die Bürokratie kennt. Ich habe es in diesen Tagen selbst mitbekommen, die einen überkommt, wenn man bloß einen Personalausweis verlängern will. Dann kann das natürlich ein Kampf gegen die bürokratischen Windmühlen ohne Ende werden. Achim Letzko, die Grünen sehen hier ihre Fälle davon schwimmen, oder? Wenn jetzt die SPD einen Masterplan Grün in der Innenstadt will und wenn die CSU sagt, 200 Bäume jedes Jahr ins Zentrum pflanzen.
Also ich fand jetzt die beiden Beiträge außerordentlich interessant. Einmal würde ich jetzt mal sagen, das, was der Kollege Kriegelstein gerade geschildert hat, wäre vor 5 Jahren kaum denkbar gewesen oder 6 oder 7 Jahre. Also ich sehe schon, dass die Schnittmenge zwischen den umweltpolitischen Gesichtspunkten der CSU und der Grünen doch immer größer werden. Und das Zweite, ich habe jetzt gerade bei der Kollegin Kaiser, hatte ich so ein Déjà-vu. Das ist, glaube ich, wirklich sozialdemokratische Politik, wie wir sie kennen. Es wird ein Masterplan gemacht, es wird geplant, man braucht ein Gesamtkonzept. Und dann sind wir soweit, dass wir soweit sind. Und da gefällt uns tatsächlich die etwas pragmatischere Vorgehensweise der Kolleginnen und Kollegen der CSU etwas besser. Wir wollen jetzt grün in der Innenstadt. Und warum wollen wir das? Ich will es bloß mal an einem Beispiel sagen. Mein Kollege Marc Schüller war im Sommer am Egidienplatz mit einem Thermometer und hat sich in die Sonne gestellt und da hat es 50 Grad gehabt. Und die einzige Möglichkeit, wie es der Kollege Kriegelstein gerade schon erwähnt hat, diese Stadt einigermaßen erträglich zu machen, ist, indem wir mehr Grün und vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser noch reinbringen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir irgendwann mal durch die Breite Gasse laufen wollen oder am Egidienplatz oder am André-Sacharow-Platz oder sonst irgendwo, jetzt sage ich mal in der erweiterten Innenstadt, ohne ein deutliches Mehr an Bäumen. Und deswegen sind wir da sehr gerne dabei, wenn wir relativ unkonventionell zu einem schnellen Ergebnis kommen. Es ist natürlich richtig, dass unter dieser Stadt immer noch eine zweite Stadt liegt und die besteht aus Kabeln, aus Kanal, an Zeug und Wahr. Und es wird nicht einfach. Aber bevor wir den 28. Masterplan aufsetzen, wäre es uns schon ganz recht, dass wir jetzt mal anfangen.
Die Frage logischerweise an Dr. Marco Puschner aus dem Pressehaus, was wir jetzt so gehört haben. Wie schätzen Sie das ein? Wo wird das hingehen? Was ist realistisch?
Also als Bürger der Stadt würde ich mich sehr freuen, wenn der Sacharow-Platz anders aussehen würde, als er momentan aussieht.
Brauchen wir keinen Masterplan.
Da brauchen wir wirklich keinen
Masterplan. Weg und
als journalistischer Beobachter muss ich aber auch konstatieren, dass ich schon vor 10 Jahren bei Presseterminen auf diesem Sacharow-Platz war und da wurde das auch schon beklagt. Und das ist jetzt, ich würde es mir wünschen, dass das, wie der Achim Letzko sagt, schnell geht.
Und auch ein Thema, das die CSU jetzt im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen in den Ring geworfen hat oder aufgeworfen hat, ist die Parkplatzsituation. Parkplatzsituation in den Stadtteilen. Also die erste Frage ist, kommen dann, die Frage vielleicht gleich an den Chef der CSU, an Andreas Kriegelstein, kommen dann die Bäume auch in die Stadtteile? Und werden die Menschen in den Stadtteilen, wo, also da kann ich mich an die eigene Nase fassen, wo man, wenn man einen Parkplatz sucht, man ja länger auf Parkplatzsuche ist, als man vorher gebraucht hat, um nach Hause zu fahren, wird man dort Parkplätze schaffen können und wird es dort auch Bäume geben und werden vielleicht nur die Menschen in den Stadtteilen, die sich 80, 90, 100, 120 Euro für eine Tiefgarage oder für einen Stellplatz leisten können, werden die noch in den in den Stadtteilen parken können?
Also bei den Bäumen finde ich immer, ist es interessant, wenn man sich Nürnberg im Luftbild anschaut. Ich wohne zum Beispiel im Feigenheim und umgeben, also der Stadtteil, Gartenstadt, Feigenheim, Kellersiedlung, ist umgeben von Wald. Ja. Das ist einmal der Reichswald, aber auch der Südfriedhof. Das heißt, dort ist sehr viel Grün und die Gärten sind relativ groß. Das heißt, viele Einfamilienhäuser mit großen Gärten. Da sehe ich zum Beispiel in diesen Stadtteilen, die haben wir auch im Nürnberger Osten, Westen und Norden, natürlich auch das Knoblauchsland, haben wir gar nicht dieses Defizit. Ja. Das größte Defizit an Bäumen haben wir in der Altstadt und in angrenzenden Stadtteilen.
Ja, innerhalb vom Ring sozusagen.
Genau, und da ist natürlich das Konzept urbane Gartenschau und dann auch unser Antrag mit den Bäumen auch darauf ausgerichtet. Das ist der Fokus, die neuen Baumstandorte sollen also innerhalb, ich sage es jetzt immer, der Innenstadt auch zum Einsatz kommen.
Und mit Ring meine ich den zweiten Ring, also den hier
Frankenstraße. Da würden wir wahrscheinlich noch mehr Geld brauchen.
Ben-Gurion-Ring.
Also das ist ja eigentlich, da will ich schon ehrlich sein, selbst 200.000, obwohl es nach viel klingt, bedeutet erstmal, wir müssen irgendwo anfangen. Wir fangen in der Innenstadt, also in der Altstadt an und wollen uns weiter vorarbeiten. Das ist das Ziel.
Ist das eine gute Idee, frage ich Christine Kaiser?
Ich fange noch einmal an. Die CSU ist mit dem Wahlslogan 5000 Bäume für jedes Kind in den letzten Wahlkampf gezogen. Und die Bäume sind alle werden in einem Wald gepflanzt. Das muss man jetzt einmal betonen. Jetzt sind es 200 Bäume für die Altstadt. Und wir wissen alle, dass, ich fange einmal.
Wieder an Schmausenburg.
Ja, die sind wieder am Schmausenburg. ich bin ja ein planender, ich habe ja einen planenden Beruf und es gibt sehr erfolgreiche Projekte, zum Beispiel das Projekt Stadt am Plus, was über eine Leitidee mit einem übergeordneten Plan Schritt für Schritt umgesetzt worden ist. Und wir können erkennen in der Innenstadt, was das für sehr schöne Stellen geworden sind. Kettensteg, Insel Schütt, und da kann man sehr viel aufziehen. Das ist über eine übergeordnete Leitidee entwickelt worden. Auch wenn da so gelacht wird,
ja, also
dann muss ich erwähnen, dass das funktioniert. Und dann haben wir das Obertop-Beispiel, das ist der Masterplan Freiraum. Das ist dasselbe Instrument, wo man anfängt, eine Analyse zu machen, wo sind die Schwachstellen, und dann wird es immer vertieft weiter über drei Ämter gemeinsam umgesetzt. Und das funktioniert auch hervorragend, und dieser Masterplan Freiraum ist auch mit einem Geld hinterlegt. Jetzt bei unseren Innenstadtprojekten, die ich jetzt ja seit Jahrzehnten beobachte, fehlt immer die konkrete Hinterlegung mit Geld, und die konkrete Reihenfolge fehlt auch. Und daran scheitern die Bäume in der Innenstadt.
Jetzt muss ich den Rettungsanker Richtung Achim Letzko werfen. Ich hatte jetzt versucht zu klären, ob die Menschen in den Vierteln, also in Schoppershof, in Gostenhof, in Johannes, in den Gärten hinter der Feste, da, wenn man in der Krolandstraße oder wenn man in der Hofederstraße einen Parkplatz sucht, sieht man weder einen Parkplatz noch einen Baum. Ob den Menschen, die ja dort auch leben und die Parteien wählen, und da wohnen ja sehr viele, ob denen mit Leitidee und überregionalen Plan und Masterplan und Bäumen am Schmausenbuck, ob denen damit gedient ist?
Nö.
Rettungsanker.
Nö. Also ich sage jetzt mal Folgendes. Ich habe für meine Haushaltsrede morgen, die etwas länger ist, wir haben ja ein bisschen Zeit, ganz am Schluss habe ich drei Merkwürdigkeiten aufgelistet. Merkwürdigkeit Römisch 1, Römisch 2 und dann kommt mit weitem Abstand die Merkwürdigkeit Römisch 3, und das ist tatsächlich der Masterplan Parken der CSU. Muss ich mal sagen, also das ist halt, manchmal ist Politik widersprüchlich, und ich glaube, bei den Kolleginnen und Kollegen der CSU ist halt dann doch häufig verankert, man möchte gerne ein wenig für alle ein wenig so Gutzeli hinwerfen, und dieser Masterplan Parken, der passt jetzt meiner Meinung nach so überhaupt nicht in das Profil, das sich die Partei und die Fraktion in den letzten Jahren gegeben hat. Denn wenn man es mal genau anschaut, geht ein Masterplan Parken, der heißt ja nicht Masterplan Parkhäuser, also Quartiersparkhäuser, wie wir es ja schon öfter mal besprochen haben, sondern es wird ja der Eindruck vermittelt, da kommt jetzt ein großer Planer und über einen göttlichen Algorithmus schafft der mehr Parkplätze in den Stadtteil, ohne den öffentlichen Raum dabei anzutasten. Und das wird nicht funktionieren. Insofern ist dieser Masterplan Parken tatsächlich ein Schreckgespenst, weil wir hätten uns viel vorstellen können, aber wer auf die Idee gekommen ist, das ist uns tatsächlich schleierhaft. Es wird ja auch der Eindruck vermittelt, dass jede Bürgerin und jeder Bürger bei uns ein Anrecht haben müsste, relativ nahe an der eigenen Haustür vielleicht einen Parkplatz zu finden. Und ich sage immer, und ich glaube, da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt, dass die Menschen, die kein Auto haben, ja auch 4, 5, 6, 7 Minuten zur Straßenbahn, zum Bus oder sonst irgendwo hinlaufen müssen, um sich fortzubewegen im öffentlichen Raum. Jetzt haben wir ja die Erfahrung gemacht, wenn du ein Quartierparkhaus irgendwo hinstellst und sagst zu den Bewohnern, die rundherum wohnen, passt mal auf, wir nehmen euch die Parkplätze in eurer Straße größtenteils weg, weil ihr habt ja in 5, 6, 7 Minuten Entfernung euer Quartiersparkhaus, dass das nicht funktioniert. Also ich bin auf der einen Seite gespannt, wie inhaltlich die CSU diesen Masterplan Parken hinterlegen will, will aber meine ganz große Skepsis hier schon mal zum Ausdruck bringen.
Ich sehe, dass das ein großes Thema ist, das uns in dieser Runde sicherlich vielleicht auch mal separat und en miniature und en detail beschäftigt.
Einen Satz möchte ich schon dazu sagen. Vielleicht muss ja der Kollege Letzko seine Haushaltsrede rumschreiben. es ist tatsächlich so. Wir haben in Nürnberg noch nie so viele Autos, die zugelassen sind. Das heißt, das ist ein Höchststand an Kfz. Ja. Und wir haben festgestellt, dass wir immer weniger Parkplätze haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Park-and-Ride-Parkhaus in Röthenbach. Das ist weggefallen. Ja. Wir haben in der Herrenhütte die Situation, dass Stellplätze nicht zur Verfügung stehen, weil dort Dauerparker stehen. Ja. Und wir haben in vielen Bereichen, zum Beispiel auch in der Altstadt, zwei Parkhäuser vom Kaufhof eben und vom Citypoint, die nicht in Betrieb sind. Und darum geht es in erster Linie, dass man die Parkhausbewirtschaftung wieder mehr ins Blickfeld nimmt, dass wir auch darüber nachdenken, dass wir bei den Quartiersparkhäusern, das haben wir eben von 5-6 Jahren, Kollege Mletzko, eben schon mal beantragt, da sind wir uns eigentlich einig gewesen, dass wir da endlich mal anfangen, weil bislang gibt es da auch nur Masterpläne und Konzepte. Es gibt ein einziges Quartiersparkhaus, das ist von der Energie in Steinbühl. Ich weiß gar nicht, wie viel da Bewohner das nutzen oder ob das nur die Mitarbeiter der Energie sind. Und ansonsten ist da tatsächlich zu wenig passiert. Und das ist unsere Antwort. Das passt sehr gut zu dem Antrag Bäume dazu. Weil dort, wo Baumstandorte entstehen, könnte es auch sein, dass mal ein Parkplatz wegfällt. Und es kann auch insgesamt sein, dass wir in den Stadtteilen nicht überall Lösungen schaffen. Deswegen brauchen wir eben zentrale Parkhäuser. Und das machen andere Kommunen auch. Die sind da weiter voran als wir. Und deswegen glauben wir schon, dass wir das Thema Quartiersparkhäuser nochmal mit unserem Antrag auch nochmal forcieren. Und darum geht es uns in erster Linie.
Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, nordbayern.de. Thema wird uns ewig beschäftigen.
Ja, also man hat es ja jetzt kürzlich gesehen an den Aufregungen im Nibelungenviertel, wo, wenn ich es richtig gelesen habe, ja sogar Parkplätze, die bisher schon nicht regulär waren oder illegal waren, schon deren Wegfall wurde beklagt. Also insofern wird uns das Thema weiter beschäftigen.
Wir wollen noch über die Schwerpunkte der SPD und der Grünen zum morgigen Haushalt sprechen und noch versuchen nochmal zu klären, wie das denn mit dem Frankenschnellweg weitergeht. Also wir haben noch ganz ordentlich was auf unserer Liste. Vorher 1:30 Pause und dann sind wir wieder für Sie da.
Der vollelektrische Kia EV3 ist da. Dank herausragender Reichweite von bis zu 605 Kilometern, großzügigem Platzangebot und attraktiven Leasingkonditionen ist der Kompakt-SUV dein idealer Begleiter. Bist du bereit für den Kia EV3? Dann fahre ihn jetzt bei deinem Kia-Partner Probe.
Kia. Movement that inspires.
Woo! Bald gibt es die Amazon Black Friday Woche Angebote. Und du kannst bei vielen Dingen bis zu 40% sparen. Von Elektronik und Haushalt bis Spielzeug, Kosmetik und noch mehr. Aber sowas von woo! Entdecke die Black Friday Woche Angebote von Amazon. Ab Donnerstag. Diese Angebote sind so woo!
Die Radio F Talkshow. Vor Ort Spezial.
Vor Ort Spezial, unsere Stadtratsrunde am Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Hier bei uns im Nürnberger Funkhaus die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Andreas Kriegelstein von der CSU, Christine Kaiser von der SPD und Achim Letzko von den Grünen und Dr. Marco Puschner aus dem Pressehaus. Unser erstes Thema heute, Schwerpunkte für die morgige Stadtratsdiskussion, wenn es um die Verabschiedung des Nürnberger Haushalts geht. Die Frage an die SPD-Fraktionschefin, an Christine Kaiser. Ihre Partei hat sich auf sehr abstrakte Schwerpunkte festgelegt. Laut heißt ein Projekt, das Sie gerne intensiv gefördert haben möchten. Was verbirgt sich hinter Laut?
Laut ist ein wunderbares Projekt für die Jugend, wo Jugendliche mit reingenommen werden in Prozesse, in demokratische Prozesse und sich auch äußern können, was sie sich wünschen und was sie wollen und wo auch Zusammenhänge erklärt werden. Und deswegen, weil die Jugend in den letzten Jahren durch Corona und durch diese ich glaube auch, dass die Jugend Zukunftsängste hat, wenn man in den Zeitungen liest oder auf Facebook oder auf Instagram sieht, was so reingeworfen wird, dann ist es ganz wichtig, die Jugendlichen zu stützen und zu fördern. Und aus dem Grund haben wir die Mittel für das Jugendprojekt Laut verdoppelt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir ganz tolle Jugendeinrichtungen haben und ganz tolle Angebote für Jugendliche haben, die die Jugendlichen nicht kennen. Und deswegen haben wir so eine Art Social-Media-Kampagne mit beantragt, dass die jungen Menschen die Orte sehen und kennenlernen, die die Stadt Nürnberg zur Verfügung stellt, die wunderschön ist. Ich denke an die offenen Jugendhöfe, an die Wiese, kann man Aufzählung machen, ist der Traum, an Skateranlagen und was wir alles haben. Und das muss bekannter werden. Die Jugend müssen zusammenfinden, sprechen, diskutieren. Wir brauchen ein Verständnis für Demokratie und für das Miteinander und Spaß und Freude. Und das wollen wir verstärkt einbringen in unsere Stadt und für die Jugend was tun.
War Konsens in der SPD-Stadtratsfraktion, dass man da einen Schwerpunkt draufsetzen wird. Ist das, frage ich Dr. Marco Puschner, ist das denn Masterplan Jugend?
Naja, vielleicht insofern, dass das ja die Diskussion, wie man Jugendliche politisch partizipieren lässt, schon sehr alt ist. Und dann gab es immer diese Idee von Jugendparlamenten. Und ich finde, wo es dann wieder sehr bürokratisch alles gewesen wäre. Und ich finde Laut da eigentlich eine charmante Alternative, weil man die jungen Leute stärker abholt, finde ich, als mit so einem, wenn man so ein Parlament wählen lässt. Und insofern ist es schon ein gutes Projekt, denke ich.
Klären wir noch, ob Grüne und SPD da auch mitgehen. Kopfnicken bei den Grünen, bei Achim Letzko. Kopfnicken bei Andreas Kriegelstein von der CSU. Also Glückwunsch an die SPD. Laut wird durchgehen. Dafür wird es Geld geben. Ob es Geld auch für etwas geben wird, das die Grünen ins Rennen schicken wollen, nämlich ein Second Life Kaufhaus. Versuche ich mit dem Fraktionschef dort, mit Achim Letzko, zu klären. Second Life Kaufhaus klingt wie Gebrauchtwarenladen. Was verbirgt sich dahinter? Was hat Sie dazu veranlasst, das als Thema auf den Weg zu bringen?
Naja, es gibt ganz gute Beispiele in der Republik, wo das gut funktioniert. Also Leipzig hat da den Standard gesetzt mit einem, ja, da gibt es dann unterschiedliche Bilder, die man so im Kopf hat, mit einem Vintage-Kaufhaus, mit einem Gebrauchtwaren-Kaufhaus, so wie Sie es gerade nennen, oder halt mit Sachen, die einfach extrem gut erhalten sind, gerade im Technikbereich, und die viel, 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 viel zu schade sind zum Wegschmeißen. Und da will man halt so ein bisschen im Bereich der Kreislaufwirtschaft nochmal so einen Schwerpunkt setzen. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass im Moment zumindest ein ehemaliges Kaufhaus leer steht und vielleicht auch sich im City Point irgendwas tut. Also da wären dann vielleicht auch Flächen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, da geht es natürlich nicht um große Kaufhäuser, sondern eher um etwas kleinere Einheiten. Da muss man das ausprobieren, wie sich das
dreht. Wie groß könnte das sein?
Also wir gehen mal jetzt von erst einmal maximal 2000 Quadratmeter aus ins Verhältnis gesetzt. Der Kaufhof hat 16.500 Quadratmeter Nutzfläche. Also da haben viele andere Platz, und unser Bild wäre jetzt so, dass so ein Second-Life-Kaufhaus natürlich eingebettet ist in anderes.
Haben Sie schon ein Objekt im Auge? Gibt es da schon was? Und werden die anderen mitgehen?
Beim Kaufhof haben wir, glaube ich, im Moment das Problem, will ich gar nicht sagen, aber die Situation, dass wir ganz viele haben, die da rein wollen. Und jetzt muss man wahrscheinlich immer so die Interessen ein bisschen abwägen. Aber es ist zumindest jetzt einmal Geld dafür vorhanden, um das mal sich genauer anzuschauen. Und solche Projekte, die müssen sich auch immer erst einmal ein bisschen entwickeln und gehen Schritt für Schritt. SPD und CSU, soweit ich das weiß, tragen das mit. Und ich will vielleicht schon dazu sagen, dass morgen keiner mit dem Gefühl in die Verhandlungen gehen wird. Mal schauen, ob mein Antrag durchkommt. Ja. Also wir haben natürlich im Vorhinein uns schon auch abgestimmt, weil man will weder jemand brüskieren und dumm dastehen lassen, noch in die Situation kommen, dass man andere ungewollt dumm dastehen lässt. Ich sage es jetzt mal ganz umgangssprachlich. Ja. Von daher gehe ich schon davon aus, dass unsere Anträge jeweils Mehrheiten finden, wobei es natürlich schon teilweise auch ein wenig lustig ist, wie wir mit unserer Idee nach den fair gehandelten Biomulltüchern kamen, die ein großer Wunsch unserer hebammenpolitischen Sprecherin war. Genauso haben wir natürlich schmunzeln müssen, wie wir gelesen haben, dass die CSU jetzt was zum Lebkuchenmarkt machen will. Und so hat halt jeder so ein bisschen auch seine Sachen, wo man die anderen auch ein wenig davon überzeugen muss. Und wenn man sich einigermaßen Spielräume gibt, dann geht viel.
Sieht ein bisschen danach aus, als ob es für diese Dinge, für diese, um nochmal das nicht unbedingt salonfähige Wortschaufensteranträge zu gebrauchen, sieht ein bisschen danach aus, Dr. Puschner, dass das Konsens sein wird und dass man am Schluss sagt, das gehört zu einer Großstadt und das ist Teil einer Stadtgesellschaft und das ist Teil einer demokratischen Gesellschaft. Wir gehen auch bei dem mit, was die CSU und die SPD und die Grünen wollen und umgekehrt und kreuz und quer. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also es ist ja der Achim Letzker neulich von einer gelebten Kooperation gesprochen zwischen CSU, SPD und Grünen, weil die Grünen ja formal nicht Bestandteil der Kooperation sind, aber irgendwo sind sie es dann doch und da gibt es große Mehrheiten. Ja.
Und vielleicht auch schon auf die nächsten Wahlen. 2025 wird ja gewählt, vielleicht da schon ein bisschen hinschielen. Aber ja, da ist noch ein Weilchen Zeit. Was wird ein Lebkuchenkaufhaus?
Ein Lebkuchenmarkt.
Ja, ein Lebkuchenmarkt.
Ja, also wir stellen ja fest, dass wir in Nürnberg natürlich mit unserem Christkindlesmarkt den Weihnachtsmarkt schlechthin haben. Aber gerade im Oktober und November, wenn dann die dunklen Tage so langsam anfangen, wir festgestellt haben, dass es doch vielleicht noch eine Lücke gibt im Angebot. Und wir merken jetzt zum Beispiel auch am Freitag, wie wir die Weihnachtsbeleuchtung gestartet haben, wie wir das Riesenrad eröffnet haben, dass die Leute richtig Lust darauf haben, auch schon jetzt Mitte November einfach eine Erlebnisstadt, Innenstadt eben zu sehen. Und deswegen glauben wir, dass so ein Lebkuchenmarkt auch nochmal eine Ergänzung wäre. Ja. Wir haben viele Lebkuchenhersteller in der Stadt, in der Region und das wollen wir ihnen einfach mit ermöglichen, dass sie ihre Produkte dann vielleicht schon im Oktober, November präsentieren können.
Wo könnte das sein?
Das ist noch relativ offen. Da gibt es jetzt Überlegungen. Das Marktamt ist da dran. Es könnte vor der Lorenzkirche sein, könnte aber auch an anderen Stellen sein. Also wir werden auf jeden Fall einen geeigneten Ort dann finden.
Jetzt frage ich noch nach dem Weihnachtsbaum, vorweihnachtliche Frage. Und dann müssen wir natürlich noch mal ganz über den Frankenschnellweg eine Runde reden. Wir reden über etwas, was für viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich Vorschläge der Grünen, den Frankenschnellweg nicht zu untertunneln und die Kreuzungen zu lassen und eine andere Trasse einfach zu finden. Die Frage an Achim Letzko, dessen Partei diese Vorschläge auf den Weg gebracht hat. Was hat Sie dazu bewogen, jetzt damit aufs Tablett zu kommen und nicht schon früher? Dass die Grünen keine Freunde des Frankenschnellwegs sind, war ja, weiß Gott, bekannt.
Naja, warum nicht früher? Gott, das sind immer so Fragen, warum hast du nicht früher? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir eine Zeit lang der Auffassung waren, dass aufgrund der immer noch ungesicherten Finanzierung das eintritt, was der Oberbürgermeister ja um Ostern rum mal formuliert hat. Also vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und uns einfach noch mal Gedanken machen, ob es nicht doch einen Plan B gibt, der uns nicht so viel Geld kostet vielleicht und nicht so lange dauert. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und es gibt ja schon lange Überlegungen, wie man es ein bisschen anders machen könnte. Und da erschien uns das jetzt eigentlich als ganz guter Zeitpunkt, damit mal rauszukommen. Sowas kostet ja auch Kraft. Also das kostet dem politischen Gegenüber Kraft, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch der eigenen Organisation kostet es natürlich Kraft, sich diese Pläne jetzt nochmal anzueignen, bewusst zu machen, auszuarbeiten, innerparteilich zu diskutieren, damit man nicht irgendeinen Käse erzählt. So, da hat man jetzt den Eindruck, da haben wir die Debatte zumindest einmal wieder angeregt. Und unser Angebot an SPD und CSU würde ich jetzt mal so formulieren: Es gäbe einen Plan B, der zumindest eine Grundlage sein könnte für weitergehende Überlegungen, ob man nicht doch in dieser Richtung mal arbeiten möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Uns ist vollkommen klar, dass die Mehrheiten an dem Punkt immer noch stehen. Das heißt, soll es einen Brief geben vom Ministerpräsidenten, in dem er sagt, ich zahle euch alles, was ihr habt, zu 80%, dann ist es wahrscheinlich so. Wir glauben nicht, dass dieser Brief jemals kommt. Das ist der Punkt. Wir gehen damit im Moment bei ganz vielen Organisationen ein und aus. Wir kriegen sehr viel Zustimmung. Natürlich laden uns diejenigen, die das für vollkommen doof halten, was wir da wollen, nicht ein. Das muss man ja auch sagen. Aber wir glauben, es ist ein Angebot. Und ich will vielleicht eins sagen, was man ein bisschen unterschätzt. Wir Grünen stehen ja zu einer leistungsfähigen Stadtstraße. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Frankenschnellweg abreißen wollen und einen Kanal dorthin stellen. Wir brauchen diese Straße, aber wir brauchen sie vielleicht nicht so opulent, wie sie in den 70er, 80er, 90er Jahren gedacht war.
Wird der Brief aus München kommen, dass die bayerische Landesregierung einen großen Teil der Kosten für den Frankenschnellweg, wenn er doch kreuzungsfrei ausgebaut werden sollte, bezahlt? Und ist das nach wie vor Konsens bei der CSU, dass der Frankenschnellweg so gebaut werden wird, wie er vor, Herr Kriegelstein, sagen Sie mir, vor wie vielen Jahrzehnten, vor 3 Jahrzehnten oder vor 3,5 Jahrzehnten?
Ja, 1987 ging es los. Ja, beschlossen. Günter Beckstein das erste Mal im Wahlkampf dazu geäußert.
Ja, also seit 87.
Also wir diskutieren seit Jahrzehnten darüber, ja, und sind jetzt so weit wie noch nie zuvor. Das heißt, wir warten eigentlich ja nur noch auf ein Schreiben des Gerichts, dass der Beschwerde nicht stattgegeben wird und dass damit ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliegt, der dann dazu führt, dass wir Baurecht haben. Und wenn wir Baurecht im Jahr 2025 bekommen, davon gehen wir jetzt als CSU-Stadtratsfraktion aus, dann macht es natürlich Sinn, die finanziellen Fragen auch final zu klären. Unser Ministerpräsident ist Nürnberger. Das ist an der Stelle wichtig zu betonen, weil er natürlich auch großes Interesse hat, dass in seiner Heimatstadt diese Diskussion nach vielen Jahrzehnten jetzt endlich mal auch zu einem positiven Abschluss kommt. Und wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass das mit unserem Plan, den wir jetzt auch so weit gebracht haben, dass er eben jetzt zur Umsetzung ansteht, dass wir mit dem Plan auch an den Start gehen. Und das ist meine Meinung, mein Standpunkt auch in der Frage. Alles Weitere würde zu einer erneuten, langwierigen Planungsphase führen und zu noch höheren Kosten, die momentan niemand einschätzen könnte. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nochmal auf die, wenn wir nochmal auf die Reset-Taste drücken würden, dann würden wir im Prinzip das gesamte Verfahren neu starten. Dann würden Jahre vergehen, bis wir überhaupt so weit sind, wie wir jetzt, wo wir jetzt stehen. Und deswegen glaube ich auch, sollten wir die Grundlagen, die wir uns gemeinsam auch erarbeitet haben, dass wir den Frankenschnellweg kreuzungsfrei ausbauen können. Diese Grundlagen sollten wir uns erhalten und dann auch starten.
Dr. Marco Puschner ist promovierter Germanist, soweit ich weiß. Korrigieren Sie mich. Haben Sie die Werke von Franz Kafka gelesen?
Ja, aber es ist lange her.
Und das dauert auch ganz schön lange. Und eigentlich ist es dann am Schluss nicht vom Erfolg gekrönt, bis im Schloss die handelnden Personen, die den Versuch machen, ins Schloss reinzukommen, dann, glaube ich, 180 bis 240 Seiten um das Schloss kreisen und nicht reinkommen. Können wir die Nürnberger Kafka-Variante der Frankenschnellweg irgendwann schreiben? Oder ziehen die das jetzt durch? Ich war jetzt einmal politisch.
Also, also ich würde sagen, Baurecht kommt, das wäre jetzt meine These. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal im Gericht eine weitere Schleife dreht. Ja. Und dann gibt es die Stadtratsmehrheit und dann schwarz-rot und dann stellt sich noch die Frage der Finanzierung. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wenn es wirklich 80% der Gesamtkosten sein soll und nicht der förderfähigen, weiß ich nicht so ganz, auf welcher Grundlage etwas gefördert werden soll, was nicht förderfähig ist. Also da müsste man dann schauen, sind es die förderfähigen oder die nicht förderfähigen oder welche Kosten kommen da jetzt aus Bayern. Und ja, und dann wird es, denke ich, losgehen, eventuell, wenn die Finanzierung steht, und dann fällt es in den Wahlkampf rein.
Und dann wird die CSU sagen, wir wollen das, weil wir es immer gewollt haben. Die Grünen werden sagen, wir haben jetzt mal eine Alternative vorgeschlagen, die kostet nicht so viel, kann man auch durchfahren, wenn das fertig ist. Muss, dauert vielleicht auch nicht so lang, bis das dann gebaut ist, Fragezeichen.
Ja, da streiten sich die Gelehrten inzwischen, ist schon klar, freilich. Es wird schon auch dauern. Der Bund Naturschutz hat jetzt gesagt, er wird wahrscheinlich, so wie er die Pläne jetzt sieht, keinen Grund haben, Klage anzustrengen. Ja, ja, okay. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich jeder, der irgendwie meint, das ist doof, klagen kann. Das ist vollkommen richtig. Ich will nur einen kurzen Satz noch sagen. Es ist natürlich so, wie der Herr Puschner gerade sagt, das könnte in den Wahlkampf fallen.
Ja, eben.
Im mittelfristigen Investitionsplan gehen wir davon aus, nach morgiger Beschlusslage, dass wir 2025 nicht beginnen.
Und
am 8. März 26 sind die nächsten Kommunalwahlen. Soweit CSU und SPD dann keine Mehrheit haben sollten, wird es richtig spannend.
Und vielleicht hängt es an
wahrscheinlich.
Und vielleicht hängt es an der SPD, die mit einer klaren Aussage in den Wahlkampf gehen. Also vorher wird ja wohl, sind wir uns glaube ich einig, vorher wird jetzt wahrscheinlich da kein Bagger rollen und keine Baumaschine da an über die Rampen donnern. Aber oder? Na gut, können wir in diesem Kreis nicht klären. Aber vielleicht sagt die SPD ja, wenn wir wieder sehr, sehr viele Stadträte haben wollen, müssen wir uns vielleicht gegen den Frankenschnellweg entscheiden.
Die SPD hat die Komplexität betrachtet und geprüft. Die Komplexität kann man nämlich nicht. Die Komplexität ist eine Realität und man kann sie deswegen nicht einfach in Schwarz-Weiß auflösen. Das ist vielleicht ein Hauptdilemma in unseren ganzen Gesprächen und in der gesamten Politik. Komplexität ist Realität und ist nicht aufzulösen. Und deswegen haben wir den Vorschlag, den jetzt die Grünen in die Zeitung gebracht hat, der lag bei uns im Baureferat und den haben wir, wie das Urteil gekommen ist, haben wir uns drei Lösungen angeschaut. Es gibt immer drei Lösungen und die eine Lösung ist das.
Die Was Lösung, sind die anderen beiden?
Die erste Lösung ist die, dass wir den Frankenstellweg sanieren, wie er ist, und das unter den Rampen, wo wir uns alle einig sind, dass man das nicht so lassen kann. Das bleibt so und ich habe auch immer ein Preisschild mit dabei, weil ohne Kosten geht gar nichts in einem Zusammenhang. Da brauchen wir gar nichts, das können wir machen. Das kostet uns der Stadt Nürnberg ohne Zuschuss 150 bis 170 Millionen. Das ist die einfache Sanierung und es schaut weiterhin so aus, wie es ausschaut. Ich glaube, dass das kein Mensch will. Dann gibt es die Lösung, die gibt es noch nicht. Die Lösung ist jetzt mal in der Debatte gewesen. Die Grünen jetzt in die Zeitung gebracht haben, das ist das Ganze nur, dass man den Tunnel unten drunter einfach wegfallen lässt und den Verteiler neu macht und es unter den Rampen neu baut. Dazu braucht es, ich bringe jetzt diesen wahnsinnigen Begriff, ein neues Planfeststellungsgutachten. Unser letztes Planfeststellungsgutachten zum Frankenschnellweg mit dem Tunnel wurde beklagt und der ganze Prozess hat 10 Jahre gedauert. 10 Jahre haben wir jetzt auf das Urteil gewartet und haben eine Baugenehmigung. Wir können jetzt bauen. Wir können jetzt bauen. Und haben das Versprechen vom Ministerpräsidenten, dass er 80% der gesamten Kosten zahlt.
Darf ich kurz was sagen?
Ja.
Für den Fall, wenn man das so lässt, wie es jetzt ist, bloß den Asphalt neu macht und die Ampeln mal ein bisschen poliert, dann braucht das kein Planfeststellungsverfahren.
Genau.
Also einfach Asphalt drauf.
Einfach Asphalt neu drauf. Okay. Braucht der Vorschlag, der jetzt durch die Grünen aus dem Baureferat in die Zeitung gekommen ist, braucht ein Planfeststellungsgutachten.
Variante 3? Variante 3 wäre die große Lösung.
Ist die große Lösung. Da haben wir ein Urteil, da können wir bauen. Wir haben jetzt 10 Jahre für die Baugenehmigung. Also ich sage jetzt Baugenehmigung dazu, es ist salopp, damit es die Leute verstehen. Es ist
eine
Baugenehmigung.
Ist klar.
Wir haben eine Baugenehmigung und können starten. Und diese Lösung kostet uns auch je nachdem 200 Millionen. Die Stadt Nürnberg. Den anderen Anteil zahlt der Freistaat Bayern. Und diesen Anteil, wir haben einfach mal 200 Millionen, 200 Millionen, 200 Millionen kostet die Lösung, wenn wir einen Tunnel weglassen. Die Lösung kostet grob geschätzt 300 Millionen. Davon kriegen wir vielleicht 30-prozentige Förderung, dann sind wir auch wieder bei 200 Millionen. Und jetzt den Leuten draußen zu erklären, dass wir ein neues Planfeststellungsgutachten machen, was uns 100-prozentig vom Bund Naturschutz oder wem auch immer beklagt wird. Herr Morawski hat ja in der Zeitung schon geschrieben, auf den Plan, den die Grünen reingebracht haben, dass er sich was anders vorstellt. Er will einen Deckel drauf haben mit Häusern. Also das sind schon Zeichen da, dass das wieder eine spannende Diskussion wird, wo man dann fünf Jahre diskutiert, fünf Jahre beklagt. Und ich weiß nicht, wer das vertreten kann, dass wir das jetzt weiterhin so lassen an den Rampen, wie es ausschaut, und in die nächste Endlosschleife eintreten. Wir nicht.
Jetzt klären wir kurz die Position. Andreas Kriegelstein, CSU, sagt, bauen, abwarten, wenn das Geld kommt, dann machen wir das. Auch als Wahlkampfthema werden Sie, wird Ihre Partei dabei bleiben. Frankenschnellweg soll so gebaut werden, wie er 87 angedacht worden ist.
Für mich ist das kein Wahlkampfthema. Für mich ist das eine feste Überzeugung, dass wir jetzt, wie es die Kollegin Kaiser ausgeführt hat, seit vielen Jahren an diesen Plänen arbeiten und das ja auch seit Jahren kommunizieren. Also da gibt es jetzt auch keinen Dissens. Ja. Die Haltung der CSU ist bekannt seit Günther Beckstein. Seit Markus Söder auch Ministerpräsident ist es klar, dass auch wir das Geld aus München bekommen werden. Und wir als Stadtratsfraktion, unser Oberbürgermeister, sind der Auffassung, dass wir die Debatte jetzt auch so weiter fortführen. Ich finde es aber dennoch wichtig, und ich glaube, so weit sind wir gar nicht auseinander. Weil wenn man genau hinhört, dann hat man schon auch erkennen können, dass jetzt plötzlich auch bei den Grünen eine Bereitschaft ja da ist, das Verkehrsproblem auch zu lösen. So, und ich glaube, deswegen bin ich auch an der Stelle guter Dinge, dass wir diese Fragestellungen auch gemeinschaftlich über 26 hinaustragen können. Weil eins ist klar, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Also müssen wir versuchen, einen Plan zu realisieren, der dann auch wirklich zur Umsetzung kommt, der nicht beklagt werden kann. Und deswegen halten wir an unserem Standpunkt jetzt da fest. Aber entscheidend wird sein, dass wir das Ganze so schnell wie möglich, 8 oder 9 oder 10 Jahre, weiß ich auch, ist eine lange Zeit, aber dennoch so schnell wie möglich jetzt überhaupt mal in die Umsetzung bringen, weil es wird definitiv nicht günstiger werden, wenn wir noch länger warten.
Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen, hat sich weit zurückgelehnt, während er die Ausführungen der SPD und der CSU gehört hat. Und sagt, das wird uns Stimmen im Wahlkampf bringen, das wird unsere Position für Koalitions-, für Zusammenarbeitsverhandlungen erschweren, das wird ein Thema sein, bei dem wir noch viel taktieren müssen.
Zutreffendes
bitte ankreuzen.
Also ich glaube wirklich, dass das Thema viele Leute total nervt. Und ist es so, ja. Und ich will jetzt da gar nicht die Partei sein, die dann am Schluss recht hat. Darum geht es gar nicht. Ich habe gerade sehr, sehr, sehr genau zugehört. Das hat auch meine tiefenentspannte Haltung, glaube ich, zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube tatsächlich, so wie es der Andreas Kriegelstein sagt, wir sind vielleicht gar nicht so weit auseinander, wie man glaubt. Es hängt immer noch jetzt an der Frage, ob der Bund Naturschutz Recht bekommt und Revision einklagen kann. Da sehe ich das ein bisschen anders. Also was ich höre, gibt es da wohl Schwachpunkte im Urteil, dass es unter Umständen zulässt, dass noch mal eine Runde gedreht wird. Dann gehen weitere 2 bis 3 Jahre ins Land. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt den Eindruck, auch wenn das überhaupt nicht mein Politikstil ist, aber dass da tatsächlich der Ablauf der Zeit uns etwas entgegenkommt und den Protagonisten für den bisherigen Ausbau etwas Wasser in den Wein kippt. Von daher immer mit der Ruhe.
Komplexität ist Realität. Das klingt jetzt zwar nicht nach Germanistik, sondern nach Soziologie, hat Christine Kaiser gerade gesagt. Fazit von Dr. Marco Puschner aus dem Pressehaus.
Wahlkampfthema? Ich würde sagen, ja, also würde ich dem Andreas Kriegelstein widersprechen. Ich denke, es wird ein Wahlkampfthema sein und es wird CSU und Grünen zugutekommen, weil die über dieses Thema ihre Wählerklientel eher mobilisieren können als die SPD.
Vielleicht etwas, wo man auch dann bei der SPD nochmal neu drüber nachdenken wird.
Komplexität ist Realität.
Es bleibt, klingt nach Soziologie-Seminar. In diesem Sinne, ein ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen, den Fraktionschefs der CSU, der SPD und der Grünen. Danke auch an Dr. Marco Puschner aus dem Pressehaus. Das war unsere heutige Runde zur Kommunalpolitik. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, ab 21 Uhr, also jetzt eigentlich gleich nach den oder zu den 21 Uhr Nachrichten, gibt es das Ganze in aller Herzensruhe zum Nachhören als Podcast auf unserer Plattform podio.de, auch bei Radio FD vor Ort Spezial. Ein bisschen scrollen, dann finden Sie das ziemlich problemlos. Und natürlich auf all den gängigen Plattformen können Sie unseren Podcast zur Stadtratsrunde natürlich nachhören. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Herbstabend. Tschüss zusammen.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be.
Nehmen wir uns einen Moment für einen wertvollen Gedanken.
Eine Minute zum Nachdenken über uns und unsere Welt. Moment mal bei Radio F.
Wir waren vor 2 Monaten in Ostafrika, in Tansania. Eine Begegnungsreise mit 16 jungen Leuten aus unseren fränkischen Posaunenchören. Die haben sich mit tansanischen Musikerinnen und Musikern getroffen und zusammen Musik gemacht. Bevor wir dorthin gefahren sind, haben wir die jungen Leute aus Franken gefragt, was sie über die deutsche Kolonialzeit in Ostafrika wissen. Sie wussten fast nichts darüber. Außer vielleicht, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg 1918 zu Ende war. Das ist ganz erstaunlich, dass das in unseren Schulen in Deutschland gar nicht unterrichtet wird. In Tansania wird das Thema durchaus in der Schule ausführlich besprochen. Und da ist es ja schon wichtig, dass wir auch etwas darüber wissen. Wenn man sich diese düstere Zeit der Unterdrückung wieder vergegenwärtigt, dann muss man fast ein wenig Angst haben, ob wir da in Tansania überhaupt willkommen sind. Aber das war tatsächlich kein Problem. Wir wurden trotz allem sehr herzlich empfangen. Pfarrer Christoph von Seggern von Mission Eine Welt, Neuendettelsau.
Eine Minute zum Nachdenken über uns und unsere Welt. Moment mal bei Radio F. Radio F aus dem Funkhaus Nürnberg.
Auf UKW und DAB+.
Über Ihren Smart Speaker wie Alexa.
Auf unserer Website.
Und über die kostenlose Radio F App. Die Radio F Nachrichten. Franken um 21 Uhr.
Ich bin Erik Ganasch. SPD-Chef Klingbeil hat in der K-Frage seiner Partei eine schnelle Entscheidung angekündigt. Im Podcast mit Bild-Journalist Ronzheimer sagte er, die Debatte werde bald abgeschlossen sein. Dann gebe es Klarheit.
Klar ist, dass die Entscheidung bis zum 30. November gefallen sein muss. Dann plant die SPD ihre sogenannte Wahlsiegkonferenz, bei der sie den Kanzlerkandidaten präsentieren will. Wenn Klingbeil sagt, dass er gerade in die Partei hineinhorche, heißt das wohl übersetzt, so geschlossen steht der Parteivorstand offenbar doch nicht hinter Olaf Scholz. Und der deutlich beliebtere Boris Pistorius war in jüngster Zeit auffällig zurückhaltend. Der SPD-Chef sieht seine Aufgabe jetzt darin, Geschlossenheit herzustellen, was nicht verwundert, denn wenn die SPD eines im Wahlkampf nicht gebrauchen kann, dann einen internen umstrittenen Kanzlerkandidaten. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
Die Polizei hat eine große internationale Schleuserbande zerschlagen. Bei Razzien in mehreren europäischen Ländern wurden über 20 Menschen festgenommen, davon 4 in Deutschland. Allein diese 4 sollen für 120 Schleusungen mit fast 750 Menschen verantwortlich sein, teilten die Bundespolizei München und die Staatsanwaltschaft Traunstein mit. Die neue EU-Kommission hat 5 Monate nach der Europawahl eine weitere Hürde genommen. Sie kann nach aktuellem Stand im Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Führende Gruppen im Europäischen Parlament haben sich geeinigt, die politischen Spitzenpositionen in Brüssel sind besetzt. Zwar muss das Parlament noch abschließend zustimmen, das gilt aber als wahrscheinlich. Schneefall und Glätte haben vor allem im südlichen Bayern für Störungen auf den Straßen und Schienen gesorgt.